Jawohl, wir feiern zum letzten Mal. Nein, wir feiern weiter. So heisst eigentlich Serie und so heisst Serie in den nächsten 20, 30 Jahren. Wir haben Grund zum Feiern, weil Gott uns segnet. Und wir sind zuversichtlich, so wie Maria auch, er wird uns auch künftig segnen. Er hat etwas vor. Er wird uns weiterführen. Und jetzt aber haben wir die Predigtserie zum Thema Weihnachten und Feiern. Wir feiern. Das war für uns so naheliegend nach der Einweihung. Und wir haben jetzt einen Grund zum Feiern und sagen, ja, Advent, dass Jesus, dass Gott in die Welt gekommen ist, ist ein Grund zum Feiern. Darum haben wir auch die verschiedenen Themen. Wir haben überlegt, was schenkt uns denn Gott alles in Weihnachten, wo wir können eben Grund haben zum Feiern, zum dankbar sein. Und wir haben gerade zuallererst gesagt, er schenkt uns Freude. Hat hier, wo die erste Predigt hatte, nachher, er befreit uns, er schenkt Freiheit. Letzten Sonntag haben wir zum Thema gehabt, Frieden und Versöhnen. Und nachher habe ich überlegt, und was ist eigentlich noch? Frieden, Freude und so. Und dann ist mir wie, wo ich mich vorbereitet habe, ist mir so richtig von der Schuppen gefallen. Das Eigentliche kommt noch. Das Eigentliche, das Hauptsächliche, das, was in all dem reinsteckt, was wir schon predigt haben, da wollen wir am 24. feiern und am 25. uns nochmal freuen darüber, da ist, dass Gott selber auf die Welt gekommen ist. Seine Gegenwart schenkt er uns. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung hier. Irgendwie immer noch ein unvorstellbares Geheimnis, ein riesiges Geheimnis, dass da, was wir uns vorstellen, wenn wir im Sandkasten sind und spielen und plötzlich sagen, so, jetzt gehe ich selber in den Sandkasten hin. So. Gottes Gegenwart. Und wie wir es gehört haben, gerade vorher der Moderation, sobald Gott erscheint, passiert ganz, ganz ein Haufen und verändert sich ganz, ganz viel. Da passiert was. Und darum ist das Thema jetzt für heute, Gott schenkt uns seine Gegenwart, wo verändert. Wo weiterführt, wo Wachstum schenkt. Gottes Gegenwart als riesiges Geschenk. Ich bin am letzten Wochenende sind meine Frau und ich sind wir in die Stadt gegangen, also auf Zürich, am Bahnhofstrasse. Und dann sind wir in die Strasse abgelaufen. Und eigentlich mag ich am Sonntagabend nicht mehr so viele Leute sehen, weil ich am Morgen schon viel gesehen habe. Das ist immer schön und so, aber da hat dermaßen viele Leute gehabt. Und auf jeden Fall sind wir da durch abgelaufen, wunderschön gewesen, und es ist einfach cool gewesen mit diesen Leuten und so. Und ich stelle mir so vor, wo wir da die Bahnhofstrasse ablaufen, ich habe schon gelesen, dass plötzlich eine berühmte Persönlichkeit entgegenlaufen könnte. So, gerade letzte Woche ist wieder irgendeine Frau, Schauspielerin, glaube ich, oder was, ist einfach eine Bahnhofstrasse gelaufen, oder? Und ich habe mir so vorgestellt, wenn jetzt mir jemand entgegenkäme, so. Und wer würde ich wünschen, dass mir entgegenkommt, oder? Ja, also für mich denke ich, würde mich mega freuen, also am Morgan Freeman. Ich finde auch so ein cooler Schauspieler. Hat so tolle Film gemacht. Denzel Washington, liebe ich auch. Auch wenn er manchmal ein bisschen brutale Filme hat. Tom Hanks. Oder The Rock, oder? Stell dir mal vor, The Rock käme, so. Tom Cruise. Aber vielleicht müssen wir auch noch andere Generationen. Wer hat schon den Film Sissi gesehen? Entschuldigung, ich muss fragen, wer hat denn noch nicht gesehen? Aber das machen wir jetzt nicht, genau. Auf jeden Fall, wenn jetzt Romy Schneider wird, ich weiss, sie ist gestorben, so, oder? Aber dann müsste eigentlich Romy Schneider kommen, oder der Bud Spencer. Meine Frau und ich haben jahrelang Bud Spencer geschaut, das ist der, der so schlagen kann, und es tut den anderen gar nicht weh, aber sie gehen um, so. Vielleicht noch früher noch müssen wir Liselotte Pulver, für die, die sie noch kennen, oder? Die erste Film der Schweizer, oder? Und so wieder, der H.D. Läppli von Basel. H.D. Läppli. Einfach, stell dir vor, so ein kommt dorthin, oder? So. Jetzt bei mir wäre es ein bisschen Morgan Freeman. Irgendwie, wenn ich jetzt dorthin würde laufen. Und er würde auf mich zukommen und würde sagen, Hi, Michael. Und ich würde sagen, Hi, Morgan oder Freeman. Weiß auch nicht, was ich würde sagen. Aber jetzt stell dir mal vor, es käme so über den Teer und der berühmte Mann würde sich gerne einladen, zu dir heimzukommen, Kaffee zu trinken und so, oder? Und du würdest ihm begegnen und würdest sagen, wer sind Sie? Ich habe gar keine Zeit. Ich habe Sie ja auch schon mal gesehen. Sorry, nein, keine Zeit. So. Wer von uns würde so reagieren, wenn jetzt so ein Thema herkommt? Ich vermute, ganz ehrlich gesagt, wir würden alle wahrscheinlich ein bisschen Schockstarre laufen, außer die ganz Coolen unter uns und so. Aber ich glaube, selten jemand würde sagen, Ah, sorry, jetzt gerade keine Zeit. Ich bin jetzt gerade mit der Frau ein bisschen am Spazieren und so. Ich vermute, wir würden mindestens in einen Kaffee gehen, wenn so eine uns einladen würde. So. Wer würde das nicht machen? Nein, machen, keine Umfrage. So. Aber eigentlich so ganz im Kleinen. Wirklich nur ganz im kleinen Vergleich ist das, was mit Gott passiert ist. Es ist eigentlich viele, viele, viel grössere Geschichte. Und eine viele, viele, viele berühmtere Person. Oder eine wichtigere Person. Und eine reichere Person. Und eine machtvolle Person. Der Jesus ist auf die Welt gekommen, ist in die Bahnhofstrasse gelaufen und er wird jedem Einzelnen begegnen, der dort feiert. Dann sind viele Leute. Der Jesus läuft jetzt da in unserer Gegenwart umeinander. Und er wird nicht bloß schnell einen Kaffee mit uns trinken, sondern eigentlich wird er zu jedem von uns kommen und sagen, hey, ich werde jetzt gerade mit dir. Mit dir. Nicht mit allen anderen. Mit dir will ich jetzt gern heimkommen und mit dir Gemeinschaft haben. Ja, eigentlich würde ich gern bei dir wohnen. Im Johannesevangelium steht dort, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist ein wahrscheinlich von den brutalsten Sätzen, die es gibt in der Bibel. Gott ist gekommen extra mit seiner Gegenwart und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, also es haben gleich ihn Leute aufgenommen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist das Programm. Das ist das, was die Engel gerufen haben, wo sie gesehen haben eigentlich schon, dass das wird passieren, wo sie gesagt haben, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Das ist der Punkt. Genau da wird Gott uns machen. Seine Präsenz geben, die uns verändert. Heiland, Retter, der eigentlich das alles wieder in Ordnung bringt. Der ist gekommen. Der wird uns begegnen. Und ganz viele haben ihn aufgenommen. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn genau, wenn man ihm begegnet? Und ich habe mir überlegt, was für eine Geschichte wird zu dem Bibelvers passen. Was für eine Geschichte hat Jesus noch erzählt, wo er uns deutlich macht, was passiert eigentlich, wenn Gottes Gegenwart unser Leben einkommt, uns bestimmt, uns prägt, uns verändert, was passiert und auch was passiert eigentlich nicht. Und ich bin auf eine wunderbare Geschichte gestoßen. Ich liebe die Geschichte und vor allem unsere Zeit auch. Und zwar ist die im Matthäus-Evangelium 22, 1 bis 14, wird beschrieben, ich mache ein bisschen abgekürzt. Jesus ist immer wieder gefragt worden, wie muss man sich das Reich von dem König vorstellen? Oder vielleicht könnte man mit heutigen Worten sagen, wie muss man sich das vorstellen, wenn Weihnachten wird, Gott, wir begegnen Gott, wir sind mit ihm zusammen. Wie muss man sich das vorstellen? Und Jesus überlegt kurz, ich vermute gar nicht müssen überlegen, aber er sagt, man kann es so vergleichen. Es war ein König und er hatte einen Sohn gehabt und der hat ein Hochzeitsfest gemacht für den Sohn. Und der König hat nachher alle Diener geschickt und gesagt, ladet alle Gnadengäste ein. Und dann im Matthäus-Evangelium und im Lukas ist von dieser Geschichte geschrieben, aber nur im Matthäus-Evangelium hat es eine spezielle Sache in dieser Geschichte. Das eine ist zum Beispiel, er hat Diener dreimal geschickt. Und das erste Mal heisst es einfach in der Bibel, es interessierte sie nicht. Punkt. So. Und dann hat er sie nochmal rausgeschickt und nochmal eingeladen und gesagt, hey, mein Sohn feiert Hochzeit, ihr seid alle eingeladen, kommt doch und so. Und dann heisst es, aber jeder ging seiner Arbeit nach. Also sie haben sich ist ihnen egal gewesen. Sie haben einfach weitergelebt, weitergeschafft. Und es ist dann sogar so gewesen, dass sie die noch geschlagen haben und so weiter. Der König ist verrückt worden, ist gerade gegangen und hat die ganze Stadt abgebrannt und so weiter. Und dann heisst es, nachher sagt er, ja, jetzt brauchen wir noch andere Gäste. Und dann hat er zu denen gesagt, jetzt geht einfach auf die Straße und ladet alle ein, die er gerade findet. Und dann sind sie gekommen. Und dann hat das Fest können stattfinden. Es ist eigentlich klar gewesen in den Juden, damals in den Israeliten, was da Jesus mit dem will sagen. Oder es ist klar gewesen, dass Gott schon durch Propheten im Alten Testament und auch jetzt durch ihn und durch Johannes der Täufer das Volk Israel hat wollen gewinnen dafür, lebt mit mir, Jesus, und damit mit Gott zusammen, und dann wird er auch regieren als ein guter König. Also, es ist eigentlich eine Einladung gewesen, aber das Volk Israel hat nicht wollen, hat nicht können, was auch immer, aber vor allem nicht wollen. Und nachher, in der Apostelgeschichte merkt man den, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und verstanden ist, er hat den Apostel geschickt in die ganze Welt, bis zu uns auf Europa, um alle, die wollen, dürfen an dem Fest mal dabei sein. Und dann hat es eine spezielle Geschichte, weiß ich, ob ihr die schon mal so bewusst gelesen habt. Gerade in dieser Geschichte heisst es, und wo das Fest stattfindet, geht der König in Salie und schaut die Gäste an. Und dann sieht er einen, wo kein Hochzeitskleid angehört. Und dann ist es so cool, ich finde so, das ist so ein bisschen Neudeutsch oder Neuenglisch, so der Friend, lieber Freund, wieso hast du kein königliches Hochzeitskleid an? Und dann steht da geschrieben, und er ist einfach dort gestanden, stumm wie ein Fisch, kein Wort können sagen. Und der König sagt, werfen den raus. So, und haben den rausgeworfen und so weiter. Das hat keinen Platz gehabt. Was sagt die Geschichte und die Aussage uns? Gottes Gegenwart begegnet den Menschen und es passiert etwas. Und das Erste, was passiert, und das ist das Allerwichtigste, alle kommen im Hochzeitskleid her. Ich meine, er hat ja gesagt, gehen in die Straße, gehen alle einladen, oder? Und die sind ja von der Straße gekommen. Und man kann sich scheint schon auch so vorstellen, das sind dann Gloscharen gewesen, das sind Arme gewesen, das sind Reiche gewesen. Es steht dann auch im Matthäus-Evangelium geschrieben, es sind Gute gewesen und Böse gewesen. Das heisst, derjenige, die nicht so wahnsinnig so gelebt haben, wie es Gott gefallen hat. Alle haben einfach spontan gekommen. Und sie ist dort mal der damaligen Zeit üblich gewesen, für die, die dann kein Hochzeitskleid hatten, hat der Gastgeber, also der Hochzeitsorganisator, hat denen ein Hochzeitskleid gegeben. Weil man geht mit königlichen Hochzeitskleidern an eine königliche Hochzeit. Punkt. Scheinbar hat der keins bekommen oder wahrscheinlich sogar keins wollen oder er ist sich nicht bewusst gewesen, dass man das braucht. Aber es geht eigentlich gar nicht anders. Das heisst, wenn man am Fest Gottes, dem himmlischen Vater, dem König sitzt, mit seinem Sohn Jesus Christus zusammen, wenn man die in dieser Gegenwart innen ist, hat man königliche Kleider. Und damit meinte ich, ist eine Aussage, wir sind, wenn wir am Tisch sitzen, wenn wir im Glauben mit ihm zusammen sind, wir sind, haben einen anderen Status, wir sind geadelt. Wir sind königlich geadelt. Das ist das Erste, was passiert, wenn Gott unser Leben berührt. Wir haben einen neuen Status, nämlich Adel. Und dann heisst an verschiedenen Stellen die Bibel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der neue Adel ist Heiligkeit, Schönheit. Das ist der Begriff auch von dem Kleid. Es ist eigentlich Heiligkeit, die Leute haben. Jetzt spätestens bei dieser Geschichte kommt ganz, ganz, ganz deutlich zum Ausdruck. Nicht, weil ich heilig bin, darum bin ich bei Gott, sondern weil ich bei Gott bin, darum komme ich in Königlichkeit über. Also es ist nicht eine Voraussetzung, sondern es ist eine Auswirkung. Denn wenn wir Gott begegnen, wenn wir ihn einladen, wenn wir an seinem Tisch sitzen, dann haben wir einen Adel. Und wenn es heisst, wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist, das Wort heilig heisst nicht so sehr oder wird auch nicht so sehr verstanden in den Zusammenhängen, was geschrieben ist, ihr müsst fehlerlos sein, absolut makellos, ihr müsst vollkommen sein und ab jetzt keine Fehler mehr machen und so weiter, sondern es heisst eigentlich nur ausgesondert sein. Man ist wie ausgesondert, man lebt nur für ihn. Das ist eigentlich der Begriff von Heiligkeit. Dass aus dem raus nachher dann, weil wir nur mit ihm zusammen sind, dass aus dem raus dann auch eine Reinheit immer mehr ins Leben kommt, auch allmehr der adelige Leben kommt, das ist fast ein bisschen logisch. Aber der Punkt ist der, nehme ich den Adel an oder nicht? Und es scheint so, als der kein Hochzeitskleid angehabt hat, hat es jetzt nicht für nötig gefunden. Er hat einfach gefunden, ich gehe festen, aber er hat nicht in dem gelebt, dass er jetzt ein Kind Gottes ist, ein Königskind ist. Und darum hat er kein festliches Kleid angehabt. Man kann sich so vorstellen, eben nochmal, wer hat Sissi, nein, wenn nicht aufheben, wer hat Sissi schon mal gesehen, oder? Sissi-Film, den muss man einfach schauen, so ein bisschen um Weihnachtszeit, wie Aschenbrödel und so. Es hat übrigens drei Filme, für die es noch nie gesehen haben und so, von dem Und ich habe es immer cool gefunden. Aber ich habe mich ein bisschen daran gewöhnen, weil ich eine Schwester hatte, die natürlich immer schauen und ich hätte auch mal gerne etwas anderes. Aber das ist jetzt Privatsache. Es geht nicht um das. Aber es gibt eine Stelle, ich finde es mega cool. Ich glaube, es ist der zweite Film, wo Sissi ist krank, ist weit fort und nachher wird sie gesund. Und nachher trifft sie sich in Rom, in Mailand, mit dem Kaiser, mit ihrem Mann. Und der Kaiser, und sie sieht jetzt erstmal, sie ist in der Krankheit nach Wochen, sieht sie den Kaiser wieder und das Kind. Und es ist gerade gleichzeitig ein offizieller Anlass. Jetzt, was sehr, sehr berührend ist, die Mailänder, die Italiener haben Mühe mit dem Kaiserreich, darum sind Tausende am Rand, aber kein Mensch klatscht oder sagt, es ist totenstill, oder? Und sie als Kaiserin läuft dem Mann entgegen und dem Kindli. Und am Schluss sind sie ja alle, die Royals müssen ja immer dann so gestieft sein und so. Das ist übrigens im Reich Gottes nicht so, stelle ich mir nicht vor, am Tisch vom König. So. Auf jeden Fall, irgendwann rennt ein kleines Mädchen auf die Mutter zu. Und irgendwann können die Italiener nicht mehr und sie können jubeln, viva la mamma und so. Und dann nachher, weil die eben so verrückt sind, die Adeligen von Italien, ich erzähle jetzt die ganz süße Geschichte, ich merke das so langsam. Auf jeden Fall, im Theater dann nachher, es gibt ein grosses, Opern oder auch immer, im Theater dann haben die Adeligen Leute nicht selber gegangen, sondern sie haben ihre Knechte geschickt. Und dann ist da die Prinzessin und die Kaiserin und Kaiser sitzen da in ihrem Ding und so und sie merken plötzlich, sie sind so gekleidet wie Adelige, aber ihr Benehmen ist katastrophal gewesen. Ich finde es mega lustig. Aber Katastrophe für die damalige Zeit, oder? Die sind wirklich Lumpenleute in Hochzeitskleidern und so. Und nachher haben sie es einfach durchgezogen. Die Kaiserin, die hat jeden begrüßt. Und noch so peinliche Begegnungen mit den Knechten und Dienern, die gar nicht gewusst haben, wie sie sich verhalten beim Kaiser und so weiter. Und der andere Adelige ist nachher wieder peinlich gewesen. Und nachher dann, jetzt höre ich auf erzählen, aber der Point ist der, Sissi, also ehemals auch nicht Kaiserin, sie hat gewusst, ich bin Kaiserin und sie hat das gelebt. Bis zum Schluss. Egal, ob jetzt da die Mailänder komisch da haben, egal, ob da komische Dienertypen in, was für Hochzeitskleider gsi, sie ist Kaiserin gsi, sie hat als Kaiserin gelebt. Punkt. Die damaligen Adeligen von Mailand, nicht von Rom, von Mailand, die haben ihre Diener geschickt und die Diener haben zwar Kleider gehabt, haben so tun wie wenn, aber sie sind es nicht gsi. Und das ist eine Herausforderung für mich an Weihnachten. Wir sind geadelt durch den Glauben. Wir sind Königskind Gottes. Wir haben seine Macht und Kraft. Wir haben seine Gegenwart bei uns. Eigentlich haben wir den reichsten Mann auf unserer Seite. Wir haben den mächtigsten Mann, Gott, eine mächtigste Person auf unserer Seite. Wir haben den, der sagt, ich beschütze dich da alles durch. Und das ist der Schöpfer dieser Welt. Ich bin mit dir, der Heilige Geist. Der ist mit uns. Und die Frage ist, wenn wir denn das nicht auch leben? Aber wir haben so viele Gründe und so viele Sachen, wo wir uns selber zum Beispiel klein machen und sagen, ja, ich kann nichts und ich bin nichts und so, oder? Das ist ja so eine Demut auch, so eine christliche, wer bin ich schon? Ich bin eigentlich ein Bettler. Und schon stehen wir in den Königskleidern, aber wir leben nicht als Adelige, wo wir eigentlich sind. Wir sind Adelige und wir sollen die das einwachsen. Und wenn es darum geht, wir sollen heiliger werden, geht es nicht darum, dass die Welt und unser Dorf findet, wow, was sind das für fromme, heilige Leute da im Neuland, sondern es geht eigentlich darum, dass wir immer mehr unsere Würde als Königskind für uns selber verteidigen. Dass wir das leben, was wir eigentlich sind. Und es geht darum, dass wir eine Freude, und ich bin fast versucht zu sagen, einen gesunden Stolz dürfen haben, dass wir Königskind Gottes sind. Nicht, weil wir fehlerlos sind, bei weitem nicht. Nicht, weil wir vollkommen sind, überhaupt nicht. Sondern, weil wir Königskind Gottes, mit all unseren Fehlern. Und wir wechseln allmählich daher. Wir wehren uns dagegen, dass wir ohne Königskleid an dem Fest sind. Und das heisst, ohne königliche Kleider haben, oder respektive einfach nicht als Königskind leben, ist vielmal reine Religiosität. Wir machen Sachen, weil man es halt so macht. Wir tun das Lied singen, weil man halt das so gelernt hat, oder was auch immer. Wir verteidigen unsere Würde gegen den Sklavenhalter. Du musst fehlerlos sein. Du musst gut dastehen. Lass uns ja alles schön machen in dem Haus, dass niemand sagen kann, es ist nicht so schön. Oder was auch immer. Es ist ein reines Sklavenhalter. Wir sind würdiger, ob wir jetzt noch Sachen unvollkommen sind oder nicht. Denn, was mir immer wieder begegnet, dass viele Christen sagen, komm, wir mal eben aus der Welt rausgehen. Jemand hat mir mal gesagt, den ich sehr schätze, ist eigentlich ein Freund gewesen, ein Freund von mir. Hat mir gesagt, hey, ich kaufe jetzt in ein Haus und gehe dort hin und warte, bis die Welt untergeht. Ich sage, so ein Seich. So. Wir sitzen am Königstisch Gottes und wir sind seine Kinder und wir sollen das in die Welt tragen. Gegen Bettlermentalität, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin ein Opfer, andere sind besser und was immer. Und vor allem schon auch gegen die Sünde. Wo auch die Bibel immer wieder sagt, hey, kämpft gegen alles, was nicht richtig ist. Legt ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede, seid begierig, und so weiter. 1. Petrus 2. Yes. Also, ich muss noch mehr sagen. Aber ich will noch. Nächste Auswirkung. Zum Thema. Sind wir noch da? Yes, yes, yes. Zweite, wenn Gott uns begegnet, was passiert als Zweite? Also, das Erste ist, er adelt uns. Das Zweite ist, wir kommen in eine neue Beziehung. Morgan Freeman, Denzel Washington. Wenn die mir würden es du anbieten, fände ich schon noch cool. Obwohl im Englischen ist er dann noch ein bisschen komisch und so. Aber anyway. Eigentlich ist das Zweite, was Gottes Präsenz macht, wenn er der Maria begegnet, wie wir es gehört haben, wenn er überhaupt uns begegnet, wir kommen in einen neuen Beziehungsstatus hier. Wir kommen in eine neue Art und Form von Beziehung. Wir sind eingeladen am Königshof. Das sind normal nur die Adeligen. Aber wir sind eingeladen, wir dürfen jetzt mit dem König zusammensitzen. Wir dürfen mit dem Jesus, der alles gehört, zusammen sein. Das war das Ziel von Weihnachten. Er will gerne, dass wir an ihm seinen Tisch sitzen. Ich habe es für mich ein bisschen aufgeschrieben, wir sind Gott per Du. Wie cool ist denn das? Und wenn ich jetzt ein Anliegen habe, mal Amerika gehen besuchen und so, und Hollywood und so, oder? Dann kann ich schnell anrufen. Du, Denzel, ich würde mir gerne schnell ein bisschen Studio anschauen, könntest du mir mal ein bisschen zeigen und so. Er würde dann sagen, was ist das für einer? Ich habe, glaube ich, mal einen in der Schweiz gesehen und so. Aber Gott kennt uns so. Und in dieser Beziehungsstatus heisst es eigentlich, dass Gott sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Durch und durch. Und sie sind mit mir unterwegs. Wir sind nahe zusammen. An anderer Stelle sagt, ich, sagt Jesus zu den Jüngern, ich nehme zusammen mit dem Vater im Himmel und dem Heiligen Geist Wohnung in dir. Wie cool ist denn das? Er wohnt in mir inne. Und darum ist das eine ganz andere, neue Form von Beziehung. Wir können mit ihm die ganze Zeit am Tisch sitzen und mit ihm reden, mit ihm unterwegs sein. Und jetzt ist die ganz grosse Frage in dem, auf das will ich noch raus, wenn Gott uns begegnet, dann ist es so, dass er redet mit uns. Ich glaube kaum, dass jemand auf dich zukommt und sagt, hey, gehen wir einen Kaffee trinken und nachher sind wir 2 Stunden lang still im Kaffee und gehen wieder auseinander. Cool, haben wir einander gesehen, so, oder? Aber eigentlich verhalten wir uns, wir auf unserer Seite, vielmal so, dass wir gar nicht reden mit ihm. Oder auch nicht zulassen. Kennt ihr das? So. Also, ich bin im Studium gsi, wo meine Frau, hauswirtschaftlicher Betriebsleiter geworden ist. Wir sind 150 Studenten im Saal gsi, ungefähr so gross wie da. Ich bin aus selben hinteren Ecke gsi, und da auf dieser Seite ist die Frau Jecho und ist vorgestellt worden vom Direktor, als die neue hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Und meine Kollegen haben mit mir übrigens ein bisschen reden, ich habe kein Wort mehr gehört. Ich habe nur noch meine Frau gesehen. Und das ist jetzt, und übrigens, ich hatte dort mal den Eindruck gehabt, dass ich meine Frau soll werden. Die Geschichte hat es bestätigt. Genau. Ah, ist noch ein bisschen Krampf gewesen. Anyway. Aber der Punkt ist der, in dem Moment haben alle können reden, ich habe nichts gehört. Und das ist ja da im positiven Fall, aber es kann ja auch im negativen Sinn. Es gibt, was ich über das auserkenne, es gibt gewisse Leute, die können wenig zulassen. Also ich habe einen mal gehabt, in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Welt, einer anderen Zeit gewesen und so. Aber das war so ein Direktor gewesen, auch so ein Geschäftsmann und so. Und wenn der ein Anliegen gehabt hat, am Pfarrer, dann hat er bei mir gelitten, hat das Anliegen gesagt, hat noch gefragt, ist es okay und so. Ich hätte können sagen, ja oder nein. Der hat das gar nicht gehört. Und ich habe einmal, weiss ich noch, habe ich wollen sagen, ja, aber es ist eben so, dass, und er hat sich schon bedankt, dass ich das so mache, wenn er will, und ist schon wieder draußen gewesen, bevor ich noch B habe können sagen, so. Kennt ihr auch so Leute? So? Und manchmal vermute ich ganz stark, dass Gott zu uns auch sagt, hey, du sitzt an meinem Tisch, hey, wir sind miteinander zusammen, aber du lässt mir gar nicht zu. Und meistens, wenn ich dann mit Leuten in der Seelsorge rede, dann sagen die Leute, ja, aber Gott redet so undeutlich. Also wenn er immer redet, dann redet er für mich mindestens undeutlich. Und ich glaube, die erste Frage muss sein, lasse ich überhaupt so? Warum flüstert Gott? Die Bibel sagt am Angestellten, dass Gott eben auch nicht laut redet. Und dann sage ich, Gott drängt sich nicht auf. Er redet, aber er drängt sich nicht auf. Meistens nicht. Das ist der eine Grund, wo manchmal nicht so laut ist, aber der andere Grund ist auch der, dass es darum geht, dass wir das lernen, mit ihm reden. Dass wir lernen, hören. Dass wir lernen, auf welche Art und Weise redet er mit mir. Und das kann ganz verschieden sein. Aber es ist schon noch spannend, wie verschieden es Gott redet. Ich weiss noch, ein Mann, wo mit dem Heiligen Geist und so gar Mühe gehabt und überhaupt nicht so, aber hat mir immer wieder erzählt, wie er geträumt hat und in diesen Träumen gemerkt hat, was er jetzt machen muss oder nicht machen. Und ich habe ihm dann auch mal probiert, das war auch so einer, ich habe mir auch probiert zu sagen, du, es könnte sein, dass da Gottes Rede war. Oder ich vermute es sogar, nachdem was du sagst. Da vielleicht Gott bei dir vor allem durch Träume redet und so, oder? Und er hat gar nicht zugelassen. Also er wünscht sich so sehr, dass Gott redet und so. Aber ja, anyway. Und so ist Gott sehr verschieden. Wie gesagt, ich habe auch mal ein paar Sachen ein bisschen rausgehoben, wo gar keine Rede, aber die Liste ist noch ewig lang. Aber wenn man da mal davon ausgeht, dass eben auch ein Blitzgedanke könnte von Gott sein, gewisser Eindruck, so, das ist sehr oft, dass man einen Eindruck hat. Und wenn man verfolgt und sagt, einen Eindruck, ich müsste jemanden besuchen, ich müsste jemanden anrufen. Oder jemand hat mir mal, was war das, 3000 Franken in die Hände gedrückt. Ist leider schon lange her. Ist egal. Da hat mir 3000 Franken in die Hände und gesagt, habe ich richtig gehört? Meine erste Reaktion war, natürlich, hier immer wieder hören und so. Aber anyway, es geht nicht um das, sondern es geht mehr darum, zu sagen, yes, lasst uns hören und lasst uns dann das auch tun. Und dann werden wir merken, dass Gott mit uns redet. Aber wenn wir nicht reagieren, kann es sein, dass dann das einfach schnell verschwindet. Ein Frieden im Herzen haben. Vielmal ist es so, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dass ich auf einmal warte darauf, bis ich einen Frieden habe. Zum Ja oder Nein sagen. Oder ein inneres Bild bekommen. Oder plötzlich Wissen und Erkennen. Es gibt Leute, die mit denen redet vor allem durch Wissen und Erkennen. Da diskutieren wir in einer Sitzung und so weiter. Und man steht auf, geht heim und plötzlich kehrt jemand rum und sagt, ich habe den Eindruck, jetzt Eindruck, aber ich meinte, es geht einmal um Kennen. Jetzt müssen wir das machen. Und manchmal spürt man gerade, das ist jetzt nicht einfach nur menschlich, sondern da hat Gott geredet. Spezielle Situationen und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Sachen. Der Punkt ist für mich der, die grosse Frage, wie wir sein Reden hören wollen. Ich habe früher noch jemanden darüber gelehrt, oder ich glaube auch einseitig ein bisschen, nicht sagen falsch, aber ein bisschen einseitig predigt. Ich habe jemanden gesagt, dass Gott manchmal nicht reden kann, wenn unser Leben nicht in Ordnung ist, wenn wir Sünden duldet. Wenn wir vielleicht Sachen noch nicht unter den Füßen haben, wenn wir vielleicht Charakterzeuge haben, die schwierig sind und so. Und ich würde heute sagen, ja, alles spielt eine Rolle, aber das ist nicht der Grund, warum wir Gott nicht hören, oder nicht der Hauptgrund. Ich sage es ganz vorsichtig. Sondern ich glaube, der Hauptgrund heutzutage, warum wir sehr oft Gott nicht hören, ist, dass wir nicht mit seiner Gegenwart rechnen. Wir gehen zum Gottesdienst aus, vielleicht unsere Weihnachtsfeier, und dann ist jetzt die Feier und Schwätze da. Aber Gott ist dort präsent. Und es könnte sein, dass Gott euch etwas aufs Herz gibt für eure Kinder oder für eure Eltern. Wir sind uns sehr oft seiner Gegenwart nicht bewusst. Und wir sind uns sehr oft seiner Güte nicht bewusst. In der Seelsorge begegnet es mir immer wieder, dass wenn jemand einen grossen Mischbau hat und zu Recht vermutet, dass Gott jetzt ein bisschen enttäuscht ist, und dass dann die Leute das Gefühl haben, ja, jetzt redet er halt nicht, erst wenn das wieder in Ordnung ist oder wenn gewisse Zeit mal verraucht ist. Aber das ist gar nicht so. Gott liebt uns wahnsinnig. Er wird erst recht dann mit uns reden, wenn wir Mist bauen haben. Und er braucht uns, ob wir vollkommen sind oder nicht. Ah, wir müssen noch viel sagen dazu. Viele kennen eben auch die verschiedenen Möglichkeiten nicht oder dass Gott noch ganz anders reden kann. Und manchmal natürlich ist Gott uns auch nicht so wichtig. Genau. Aber jetzt noch das Dritte. Wenn Gott uns begegnet, was passiert? Und das ist jetzt ein Punkt, den finde ich eigentlich noch heikel. Und ich habe tatsächlich an dem, da habe ich ein bisschen genagelt, an dem dritten Punkt. Und gleich habe ich gemerkt, es ist etwas. Oder die Hochzeitsgäste, die haben ja alle weiße Kleider angehabt. Und die weißen Kleider symbolisieren nicht nur die Heiligkeit und Reinheit, sondern sie symbolisieren auch ein bisschen das Vorher und Nachher. Das heisst, sie sind vorher auf der Straße und jetzt haben sie den Adel, die königlichen Kleider. Und eigentlich darf man zu Recht davon ausgehen, es ist etwas passiert in diesen Leben hinein. Sie sind nicht nur schöner und nicht nur ein Status Adel, sondern sie sind auch selber verändert. Wenn Gottes Gegenwart in unser Leben eintritt, wird etwas anders in unserem Leben. Ich weiss noch gut, als ich als meine allererste Predigt gehalten habe, die allererste Abdankung gehalten habe von einem 50-jährigen Mann. Da ist das ganze Dorf zusammengekommen, gefühlt 1000 oder noch mehr Leute, neben dem, dass es herausfordernd war für mich als junger Pastor, so etwas zu machen. So. Ist irgendwie noch spannend gewesen, weil das ganze Dorf hat gesagt, und die meisten Leute haben sonst nichts am Hut gehabt mit Kirche. Da tun sie ja immer im Pfarrer dann sagen, bei so Momenten sage ich, ich bin normalerweise kein Kirchgänger, aber ich komme jetzt gleich natürlich wegen Rudi, das war ein Rudi. Auf jeden Fall haben mir ganz viele Leute erzählt, weisst, wir haben den Rudi von klein an gekannt. Und das war ein Schlägertyp gewesen, bis ungefähr 30. Und dann ist irgendetwas passiert. Und er ist ein Lämmli geworden. Haben mir alle erzählt. Und, also er war so ein Bud Spencer-Typ gewesen, für die, die Bud Spencer-Film kennen, oder? Und er hat tatsächlich, er hat die Film geschaut, ist selber ins Restaurant gegangen, ich finde die Geschichte einfach wieder cool, ich habe sie wahrscheinlich schon mal erzählt. Und dann hat er mit einem Freund ein Bier getrunken und hat er gesagt, es nimmt mich wunder, ob das im Leben auch so funktioniert, im wahren Leben, wie im Film, oder? Der Bud Spencer, der kann ein anderes Gesicht haben, oder? Und die fallen um. Und der hat einfach gemacht. Er hat einfach in der Bar gemacht, einfach in einem, irgendeinen eingehauen, so. Und hat aber kein Problem mit dem. So ein Typ war das, oder? Und er entscheidet sich für Jesus und das Leben ist komplett anders. Es war ein Lämmli. Ich habe ihn kennengelernt. Es war wirklich ein Lämmli. Der hat keiner mit Flügen können zu leid tun. Es war mega mühsam mit ihm spazieren. Gemeinswochenende, weil er hat jedes Blättchen aufgehoben und jedem Tierli so gehoben. Es ist ein anderer Mensch geworden. Aber wenn ich mich ein bisschen anschaue, oder ich bleibe bei mir. Wenn ich mich anschaue, dann habe ich das Gefühl, in den letzten 45 Jahren, seit ich Jesus kenne, ich weiss nicht, ob sich so wahnsinnig viel verändert hat bei mir. Mal, ich glaube schon, hat sich viel verändert. Aber es gibt noch Sachen, wo ich denke, Jesus, wieso ist der Charakterzug nicht anders in meinem Leben? Oder wenn dann, und da ist mir tief gesessen, Pastorenkonferenz, müsst ihr euch vorstellen. Ungefähr 200-300 Pastoren und noch andere Leute, 400-500 Leute sind es gewesen. Der Andreas Malessa, ich weiß nicht, wer den noch kennt, ist ein ARD-Fernsehjournalist gewesen, hat ein Seminar gehabt zu den Pastoren. Er hat auch an Gott geglaubt, mit Überzeugung und so, aber er hat das Thema Freude müssen thematisieren. Und ein von seinen ersten Sätzen war, das ist der einzige, wo man geblieben ist. Das ist wahrscheinlich bei euch auch so heute Morgen. Aber, auf jeden Fall, ein von seinen ersten Sätzen war, Freude, jetzt muss ich schnell zitieren, Freude, etwas, was den Fundamentalisten fundamental fehlt. Und er hat da damit alle Prediger gemeint, die da zusammengesessen sind. Totsmal hat man noch nicht so negativ gesagt, vorgestellt, dass evangelische Freikirchen das Fundamentale angeschaut sind. Also, Freude, etwas, was in der Freikirche total fehlt. Fundamental fehlt. Und das hat mich irgendwie schon beschäftigt. Wenn man den Nietzsche noch hört, wo gesagt hat, als Pfarrerssohn und Philosoph, der nachher bewusst sehr gegen Gott geredet hat, die Christen müssten wie Erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie singen. Finde ich auch noch cool. Wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Kopf in die Huber nochmal. Sorry. Gott, was machst du? Ich will da an dieser Stelle sagen, ja, ich glaube, wenn Gottes Geist unser Leben hier kommt, weil wir an Jesus glauben, dann verändert sich etwas fundamental, auch in unserem Charakter, in unserer Einstellung. Da ändert sich einfach. Aber man darf es nicht verwechseln mit dem. Wir sind jetzt auf dem neuen Boden vom Adel. Das heisst noch lange nicht, dass wir jetzt fehlerlos sind und vollkommen sind. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir eine neue Persönlichkeit, einen neuen Charakter bekommen, dann sind das vielmal auch Sämli in uns hinein, wo Gott will zum Blühen bringen, wo aber noch nicht vollkommen ausgewachsen sind. Und das dritte ist, wir können sehr wohl mitentscheiden, welche Samen schneller wachsen und welche weniger. Und das vierte ist, Gott kann uns trotz unserer Schwächen brauchen. Das Geheimnis ist ein bisschen das, Christen müssen erlöster aussehen. Ich glaube und bin zutiefst überzeugt und darum bin ich so fasziniert an Gottes Geist, wenn er uns in den letzten Jahren irgendwie bis dahin geführt hat und nicht bloß das Gebäude, sondern auch unser Miteinander. Das hat Greg Grushel, das ist ein Pastor aus Amerika, der hat das Buch geschrieben. Das gewisse Etwas. Also das Buch heisst Unwiderstehlich, der Untertitel heisst Das gewisse Etwas. Und er sagt davon, gewisse Gemeinden und gewisse Christen haben das gewisse Etwas und andere haben es nicht. Und wenn man das Buch liest, er löst es, glaube ich, bis zum Schluss nicht vollständig total auf. Was ist denn das gewisse Etwas? Er beschreibt es aber. Er sagt, Christen oder auch ganze Kirchen, die das gewisse Etwas haben, in denen lebt irgendeine Leidenschaft, die über das Gebäude ausgeht, schreibt an einer Stelle. In die strahlt etwas aus, wo mehr ist als nur eine festliche Freude. Die haben irgendetwas an sich, wo anziehend ist. Und die Leute sind gern mit ihnen zusammen. Es ist irgendetwas Erweckliches in der Luft, wo etwas weitergeht. Die das gewisse Etwas haben. Und die das gewisse Etwas nicht haben, die orientieren sich an vielen Sachen, die gerade nicht so gut sind. Die haben ganz viel zu tun, über Jahre immer mit dem Gebäude zu verbessern, zum Beispiel. Das können wir bei uns zum Glück nicht mehr. Es ist ja fast schon fertig. Aber die das gewisse Etwas nicht haben, die orientieren sich an gegenseitig ermahnen. Klammer ermutigen. So. Zum Besseren. Die sagen vollkommen oder werden alle Ausgreifter im Kritisieren. Hat er noch geschrieben. Oder auch das andere, es kommt so, die Organisation, ich würde jetzt in der Schweiz sagen, das Vereinswesen ist so im Mittelpunkt. Und ich für mich habe gesagt, ich setze alles daran, in meinem Leben und in unserem Gemeindeleben, dass gewisse Etwas ist. Und ich sage es jetzt mal so, ich vermute, mit dem zu tun, was das Predigtthema ist. Mit der Gegenwart Gottes, die verändert. Mit dem Geist Gottes, der in uns weihen kann und Verschiedenes wirken. Und mit dem, dass ich und wir als Kirche offen sind für das Führen und Leiten, für das Reden, für das Wirken, wo Gott durch uns und unserer Mitte tut. Das hat mit dem zu tun. Lassen diese Gemeinde sein mit dem Gewissen etwas. Amen. Ja, ich will noch beten und ich habe ein ganz riesiges Anliegen für alle, die jetzt beten, die jetzt gerade sagen, ich will das gewisse Etwas haben. Ich will gerade für die beten, die sich das wünschen. Und es ist fast ein bisschen vergleichbar mit einer Wiedergeburt, dass Gott ganz neu in unsere Welt einkommt. Und wenn du dich nach dem sehnst, dann kannst du mit mir innerlich mitbeten. Ich würde mich mega freuen, wenn du da gebetet hast, dass du mir das nachher sagst, dann kann ich dich nochmal segnen, denn, aber es ist kein Muss. Aber ich würde gerne jetzt für alle die beten, die das wollen, machen innerlich. Und ich würde auch bitten, lasst uns aufstehen zu dem Moment. Es ist ja ein heiliger Moment, wenn Gott in die Welt kommt, in die Bahnhofstrasse kommt, in mein Leben kommt. Es ist ein heiliger Moment. Und für alle die sagen, jawohl, ich will ganz neu oder ich will nochmal, die dürfen, wenn sie wollen, auch einfach die Hände so empfangen, aufmachen und mit mir beten. Hey Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Und du bist in meine Welt gekommen. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt vor meiner Tür stehst und sagst, ich will eintreten in dein Herz, in dein Denken, in dein Leben. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, komm du ein. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, um meine Sünden und Fehler zu vergeben, um mir ein königliches Kleid zu geben. Danke, dass du verstanden bist und jetzt durch deinen Geist in mir lebst. Ich gehe mit dir und ich bin gespannt auf die Veränderungen, die du mir bringen wirst. Amen. Amen.